Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute geht es um Studio versus Home Recording oder Studio und Home Recording. Das werden wir dann herausfinden, was besser ist oder schlechter ist. Mit mir, bei mir und neben mir ist der Tobi von Advendance. Hallo.
Hallo, grüß euch. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, schön, danke für die Einladung.
Stage Café. Du hast ja das Thema mitgenommen, was ich sehr interessant finde und warum genau, werden wir gleich erfahren. Bevor wir aber ins Thema gehen, versuchen wir die ein bisschen besser kennenzulernen. Viele Leute, die nicht wissen, wer der Tobi ist und was der Tobi macht. Also Tobi, wer bist du? Was machst du? Was spielst du? Was singst du? Was tust du? Vor allem auch, was macht er in der Band? Wo bist du in der Band? Und so weiter.
Ja, wie schon angekündigt, bin der Tobi von Vendens, spiele Gitarre und singe in der Band, also eher screamen statt singen. Es hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, weil wir unsere Musikrichtung auch weiterentwickelt haben oder in eine Richtung gegangen sind, weil bei jedem ändern sich ja die Einflüsse. Und ja, und in der Band bin ich jetzt schon, also wir haben uns zusammengefunden damals in der Schule, also das war vor über 16 Jahren oder mittlerweile schon 18 Jahren, stimmt, um 2006, und seitdem sind wir zusammen, haben eigentlich schon alles Mögliche durchprobiert und durchgemacht, Namen wechseln und so weiter. Und ja, wollen weiter Gas geben und das Beste draus machen. Und genau.
Und was macht ihr für Genre? Also wenn du sagst, du screamst, das schränkt es eh schon ein bisschen ein.
Ja, also, wir machen Post-Hardcore. Mhm. Also wir haben angefangen mit Pop-Punk und sind jetzt mittlerweile beim Post-Hardcore angekommen und da fühlen wir uns sehr wohl und das liegt uns, glaube ich, auch sehr gut. Ja, genau.
Ja, und wie, wenn deins klingen, wird sie gleich hören, weil du hast nämlich einen Song mitgebracht, oder?
Genau, und zwar ist das unsere letzte Single, Final Goodbye, und wünsche euch viel Spaß beim kurzen Reinhören.
Hören wir mal rein. Ja, cool. Und zu euch und vor allem zum Release werden wir später noch ein bisschen mehr hören. Spoiler. Jetzt haben wir die musikalisch besser kennengelernt. Jetzt wollen wir die noch nicht musikalisch besser kennenlernen. Deswegen haben wir etwas vorbereitet, das sich dann Fragenhagel nennt. Treue Podcast-HörerInnen und ZuseherInnen kennen das schon. Du darfst jetzt nämlich drei Fragen ziehen, vorlesen und kurz und knackig beantworten.
Sehr gerne.
So. Dann haben wir wieder dieses Fragen-ASMR da.
So, ich hoffe, das ist jetzt eine. Ja, das ist eine Frage. Tee oder Kaffee? Kaffee. Überlege ich gar nicht.
Verstehe, ja. Einfach irgendwo hinschmeißen, ja.
Passt. Nächste Frage. Welche Superkraft hättest du gerne? Teleportation.
Damit man schneller zum Gig kommt, oder?
Generell, also bin sehr viel unterwegs und oft ist es mühsam, wenn man länger mit dem Auto fährt und vor allem zu gewissen Zeiten, ich sage jetzt einmal im Herbst, wenn die Schule anfängt und ja, genau zu solchen Zeiten steht man dann im Stau und öffentlich ist auch viel los und da würde ich mir am liebsten einfach von daheim zum anderen Ort teleportieren. Wie mein Vorbild damals, Son Goku in Dragon Ball, momentane Teleportation, das wäre super.
Ja. So, letzte Frage.
Pizza oder Burger? Das ist heavy. Da muss ich kurz überlegen. Aber ich würde sagen, ein richtig guter Burger, der ist schwer zu toppen. Also gehe ich mit Burger.
Ja, weil Pizza ist immer so medium. Pizza, egal wie gut oder wie schlecht das Pizza ist immer Pizza. Aber beim Burger gibt es immer so ein, ich nenne es immer den Burger-Medirian, keine Ahnung, ich habe es gerade erfunden. Alles darüber ist extrem gut, alles darunter ist voll schlecht und da gibt kein Medium, kein Mittelmaß irgendwie.
Ja, und bei der Pizza, ich habe schon sehr gute Pizzen gegessen und da ist dann irgendwann aus, also da stehst du dann an, die Pizza war richtig gut, aber beim Burger, den kannst du halt noch so weit toppen, dass der einfach unschlagbar wird.
Gibt's immer so ein ganz bisschen
richtig,
mehr.
Richtig, genau, ja.
So, apropos Burger, also, ja gut, ich glaube, ich voll kein Segway ein. Studio versus Home Recording. So, was ist das Beste? Was kann man machen? Was ist schlecht? Was soll man nicht machen? Wahrscheinlich gibt es kein Gut und kein Schlecht. Das ist wahrscheinlich eine Grauzone. Es kommt immer drauf an, so wie es immer ist. Aber bevor wir jetzt die Frage überhaupt klären, wollen wir oder vor allem du ein bisschen erklären oder so den Leuten nahebringen, die jetzt nicht wissen, was in Studio gehen bedeutet oder recorden bedeutet, was da so alles irgendwie reinkommt in den Topf, was man alles beachten muss, was sind also Schritte, die man als Band oder als Artist machen muss, von denen jetzt Leute, die das noch nicht gemacht haben oder die das gar nicht kennen, noch nie was gehört haben, dass man einfach mal so einen Topf an Themen und Fragen und To-Dos und Aktionen haben. Und von da können wir dann noch weitergehen, was uns halt einfällt. Also Studio. Was bedeutet das, wenn man sagt, man geht ins Studio oder man nimmt etwas auf?
Du hast das eh vorher schon gesagt, bei der Ankündigung jetzt, wo ich gleich einsteigen möchte. Wenn ich jetzt als Musiker, Musikerin oder Band anfange, Musik zu machen und mir denke, okay, ich möchte das jetzt recorded haben, ich möchte es gemischt und gemastert haben, ich möchte das einen richtig coolen Song aufgenommen haben, wo fange ich an? Ich gehe jetzt da einmal davon aus, dass man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat. Und da komme ich gleich zu dem Punkt, dann ist es auf jeden Fall gut, in ein Studio zu gehen. Weil in einem Studio, da lernst du gleich mal so viel über das ganze Recorden, über den ganzen Prozess, wie das funktioniert. Und da arbeitest du in den meisten Fällen mit jemandem zusammen, der Profi ist und schon jahrelange Erfahrung hat. Und man braucht als Musiker auch, sag ich jetzt mal, Erfahrung in den ganzen Prozess vom Recorden bis zum fertigen Song, wie das Ganze funktioniert. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in ein Studio, nicht gleich das Erstbeste nehmen. Es gibt so viele Studios, es gibt so viele gute Studios, auch in Österreich. Und da kann man sich auf jeden Fall mal anfangen, ein paar Angebote einholen und schauen, wie ist der Vibe mit dem Produzenten oder mit dem Mixing Engineer oder Recording Engineer. Und ja, auf jeden Fall Zeit lassen damit. Also du hast da keinen Stress jetzt, weil auch ein ganz wichtiger Punkt, bevor ich dann ins Studio gehe, ein Tipp und eine Empfehlung, proben, üben, üben, damit, wenn man dann im Studio ist, das gleich sitzt und funktioniert, weil ja, Studios sind teuer, die meisten. Und da will man ja dann auch das Beste rausholen und deswegen ganz wichtig, vorher wirklich den Song durchchecken und durchüben. Es gibt noch ein paar andere Punkte, auf die werde ich dann später noch eingehen, aber ja, mal so zum Allgemeinen, wenn ich jetzt sage, okay, ich fange jetzt an damit, ich habe noch keine Ahnung davon, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, einmal in ein Studio zu gehen, damit ich weiß, wie funktioniert das Ganze, wie ist der Prozess dahinter?
Ja, vor allem, wie du gesagt hast, im Studio schwingen einfach so viele Erfahrungswerte mit, obwohl es vielleicht eine Hürde ist, weil man ist nervös, es wird eine Leistung erwartet, man will einen tollen Song haben, wird man da ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, hey, ihr schickt mal eine Demo, so wie es euch das Song, ja cool, kommt mal vorbei, quatscht mal. Und dann hast du immer nur, ja, bereiten wir das vor, das und das braucht ihr, wenn wir im Studio sind, das und das müssen wir machen, das sind die Schritte. Und dann wird man eher so ein bisschen durchgeführt. Also da kann man so ein bisschen die Verantwortung abgeben, was sicher immer ganz, ganz cool ist. Vor allem, was ich noch sagen wollte, was jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit führt, was mir gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast, man muss den Studios sich aussuchen, Angebote einholen. Und ich glaube, ein richtiger Faktor ist, man muss sich wohlfühlen. Richtig, das ist genau. Wahrscheinlich so wie ein Hausarzt. Man muss sich einfach wohlfühlen, dass man hingeht. Und wenn es nicht gut ist, dann kann es auch nur so gut oder so günstig sein, wie man halt will. Dann bringt es halt einfach auch wirklich nichts. Wenn man jetzt überlegt, das Ziel ist ein fertiger Song. Ein Song, der man jetzt, der nicht einfach nur da ist, weil den kann ich mir das Handy auch hinlegen, sondern ein Song, den man irgendwo anhorchen kann, der auf Spotify ist, der im Radio vielleicht sogar gut läuft, auf einem Album drauf ist und der qualitativ gut ist und auch der Song irgendwie so weit ist, dass man den aufnehmen kann, dass jetzt da jetzt nicht irgendwie ein Solo fehlt oder man jetzt eine Refrain fünfmal spielt, obwohl er nur zweimal kehrt. Also dass da einfach so gewisse Standards erfüllt sind, Qualitäts- oder Quantitätsstandards. Und um da hinzukommen, hast du ja schon angefangen, man muss einmal proben, man muss wissen, wo will man hin, welchen Sound will man, welche Instrumente will man haben. Dann sollte man sich Studio aussuchen. Und wenn man beim Punkt ist, kommen nur einige To-Dos oder Gedanken dazu, aber dann wird man eh begleitet.
Ja, weil wir gerade geredet haben vor dem Studio und das habe ich jetzt da so aus dem jetzt rausgenommen, bevor mein Studio geht. Eine Empfehlung von mir an alle, sei es jetzt ja, vor allem an Bands jetzt, also wenn ich jetzt mehrere Leute bin, ist es eine Pre-Production zu machen.
Mhm. Was ist eine Pre-Production?
Eine Pre-Production ist dann schon der Schritt nach der Demo. Also für ein Demo, da reicht es, wenn ich jetzt als Band im Proberaum stehe und ich lege das Handy oder einen Zoom-Recorder in die Mitte und nehme einfach den Song auf. Also das ist eine Demo, die Pre-Production geht dann schon weiter und ist dann auch so eine Überleitung zum Home-Recording, würde ich jetzt einmal sagen, weil wenn ich Pre-Productions mache, dann muss ich mich mit dem Ganzen auch auseinandersetzen, wie das funktioniert, wenn ich zu Hause aufnehme. Warum eine Pre-Production machen? Ich habe da die Möglichkeit, dass ich den Song mal zu Hause aufnehme. Also da ist nicht wichtig, dass die Gitarren oder so oder Stimmen jetzt sauber eingesungen oder Gitarren sauber eingespielt sind. Aber wenn ich das mal alles drinnen habe, die Spuren, dann kann ich den Song viel besser auseinandernehmen nochmal und schauen, was braucht es da noch? Ist da vielleicht passt da die Bridge besser? Sollte man die Bridge komplett weglassen? Ist der Song zu lang? Ist er zu kurz? Was kann ich noch für Samples einbauen, damit ich den Refrain jetzt größer mache? Ich habe zwar nur zwei Gitarren in der Band, aber man will ja das Beste aus dem Song rausholen und da darf man sich dann auch nicht vor die Möglichkeiten einengen lassen. Tue ich vielleicht noch dritte Gitarre dazu oder vielleicht sogar vierte Gitarre. Die Möglichkeiten sind endlos und deswegen empfiehlt es sich auch, bevor ich jetzt ins Studio gehe, eine Pre-Production zu machen, auch für den Recording Engineer oder Engineer generell, der sich dann mit dem Song befasst mit euch im Studio, damit der dann schon vorab eine Idee hat und dadurch, dass die meisten, in den meisten Fällen schon jahrelang Erfahrung haben, auch Input geben können und dann sagen können, der Song ist geil, aber da würde ich das und das machen. Und so kann ich wirklich aus dem Song das Beste rausholen.
Ich würd gerne das Thema Pre-Production mal kurz zusammenfassen, weil ich das auch sehr interessant finde. Mhm. Weil es ja, vor allem wenn man sich damit beschäftigt, wie man was aufnimmt, in ein DAW reinspielt oder in ein Aufnahmeprogramm reinspielt, verschiedene Tracks pro Instrument anlegt und da vielleicht sogar mit einem Click-Track aufnimmt, dann kann man ja sagen, hey, wie hört sich das an, wenn wir diese Teile tauschen? Mhm. Durch das, dass es Click-Track ist, ist es ja sehr einfach möglich technisch. Und eben, wie du sagst, was zusätzlich aufnehmen, was wegnehmen, was auszuprobieren, ist relativ einfach. Und eben schon ein großer Schritt, wenn man als Band oder als Artist überlegt, einen Song aufzunehmen, weil man dann an einem Punkt ist, wo man sich soundmäßig, arrangementmäßig sehr viel Gedanken machen muss oder kann. Aber, ich sage das aber jetzt nicht, um das Thema jetzt irgendwie abzuwerten, sondern eher als aber, weil das Thema so interessant und so groß ist, haben wir da schon eine eigene Folge geplant. Das war jetzt ein guter Teaser auf die Folge. Also Thema Pre-Productions werden wir nochmal eine gesonderte Folge drüber reden. Das kommt dann in die Zukunft. Da könnt ihr gefasst sein. Also sehen wir mal vielleicht für heute so dieses, wir haben Pre-Productions gemacht. Also der Song ist quasi so weit, dass wir als Band oder ihr als Band oder ich als Artist sagt, hey, der Song ist cool, ich weiß, wie er klingt, ich weiß, wie er sein muss, die Länge passt, Instrumente passen, ich weiß, wer den einspielt. Und jetzt stehe ich so vor der Frage, und ich habe ihn geprobt, er ist tight, alles ist super. Und jetzt stehe ich quasi vor der Frage, was mache ich? Ich habe da Angebot eingeholt von einem richtig coolen High-End-Studio, das voll teuer ist. Ich habe coole Kontakte zu einem befreundeten Studio, die ein bisschen kleiner sind, was ein bisschen gemütlicher ist, wo ich mich vielleicht ein bisschen wohler fühle, wo ich mich ausprobieren kann. Ich habe daheim das Equipment schon von der Pre-Production, dass ich sage, hey, ich habe ein paar Mikrofone, ich habe einen Platz daheim, ich habe ein alleinstehendes Haus, wo ich sage, da kann ich laut sein, da stört mich nichts, da kann ich was aufnehmen, da habe ich vielleicht eine Woche in der Zeit, wo ich meine Band einlade und wir nehmen das auf. Oder ich habe vielleicht sogar was dazwischen, ein Home-Studio, ein eigenes eingerichteten Raum, der sogar irgendwie Acoustic-Treatment hat, wo ich weiß, das klingt wirklich gut, da ist kein Hall drinnen, da habe ich sogar einen Monitor, einen großen Arbeitsplatz und einen Schreibtisch, um das aufzunehmen. Aber das sind sehr viele Variationen. Und ich habe so mit der Band, glaube ich, alles oder irgendwann angefangen, Home-Recording zu machen oder habt ihr immer schon Home-Recording gemacht?
Na, also wir waren in unseren Anfängen auch im Studio immer. Und hatten, also das ist wirklich schon lange her, damals waren die Möglichkeiten noch nicht so einfach wie heute, dass ich jetzt Pre-Productions und Home-Recording zu Hause mache und wir haben die Songs einfach geprobt und sind dann ins Studio gegangen. Auch bei unserem letzten Album, was 2022 rausgekommen ist, da waren wir auch im Studio. Allerdings hatten wir davor das komplette Album auch als Pre-Production. Mhm. Und das hat uns einfach so viel geholfen, weil wir sehr alte Songs dann einmal vorproduziert haben und dann gemerkt haben, der ist zu langsam oder der könnte das und das noch gebrauchen, was uns so beim Proben nicht aufgefallen ist, weil da bist du so drinnen und da ist der Vibe da und das ist natürlich eh immer geil.
Ja.
Aber wenn du das dann einmal so anhörst, dann merkst du, ah, okay, dann das und das könnten wir machen. Das hat uns dann auch im Studio extrem geholfen. Also wir haben 12 Tracks in 10 Tagen dann gleich komplett schnell drinnen gehabt. Und ja, das hat wirklich sehr viel geholfen, auch beim Üben vorher, weil das war zu Corona-Zeit. Da war es mit Proben ein bisschen schwierig und somit hat dann jeder die Stems, also die Spuren bekommen, die er braucht hat zum Üben und hat dann vom Studio das alleine zu Hause dann üben können, ohne dass man es jetzt dann auf Proben treffen muss und dann waren wir im Studio und dann war das gleich drinnen und hat perfekt gepasst.
Und zukünftig wird es ja für ein neues Album wieder ins Studio gehen oder nehmt ihr das dann daheim auf?
So, wir werden voraussichtlich jetzt beim Home Recording bleiben und das weiterhin selbst produzieren. Also das aktuelle Album, welches demnächst erscheinen wird, haben wir komplett selbst produziert und werden wir zukünftig auch wieder so machen.
Das heißt, ihr seid quasi von dieser, wenn man so diesen Bogen spannt von Stüberl, Home Studio, kleines Studio, großes Studio. Ihr seid zuerst in ein Studio gegangen und seid jetzt quasi zurück, wenn man so will, oder habt sich umentschieden, das zu Hause zu recorden? Und da würde mich interessieren, warum?
Die Sache war die, natürlich haben wir in den Studios extrem viel Erfahrung sammeln dürfen und wir hatten auch wirklich super Menschen, mit denen wir damals zusammenarbeiten haben dürfen. Das hat vom Vibe perfekt gepasst. Allerdings, wenn dann das Endergebnis da ist, es waren immer so ganz kleine Sachen, die uns dann im Nachhinein gestört haben, die den Hörer eh nie offen würden, aber bei uns war es halt irgendwie so, hätten wir gern ein bisschen anders gehabt, sei es jetzt der Tom-Sound oder der Gitarren-Sound oder da fällt dann ein Kick. Solche Sachen, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren es jetzt einfach mal komplett selbst zu machen, weil dann kommt genau das raus, was wir wollen, wenn wir das komplett in der Hand haben. Und das gab am Anfang ein paar Schwierigkeiten, weil also den ersten Song, den wir selbst produziert haben, ist unser Weihnachtssong, A Naughty Year. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und ja, da bin ich dann mal reingekommen in das Ganze, okay, selbst recorden, selbst produzieren, editieren, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt und sehr zeitintensiver Punkt auch, der da mitkommt. Und das habe ich auch alles üben und lernen müssen. Und genau, dann haben wir das einmal gemerkt, okay, das ist schon cooler jetzt. Also es kommt schon zu dem ran, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir bleiben da jetzt dran und werden die nächste Single dann auch wieder komplett selbst produzieren. Und da hatten wir dann zum ersten Mal einen Song in der Hand, mit dem wir zu 100% zufrieden waren. Und dann haben wir gesagt, passt, wir machen das weiter so. Genau, einfach aus dem Grund, weil wir viel mehr selbst in der Hand haben und viel flexibler sind, auch dadurch. Also man muss jetzt nicht Studio buchen und schauen, dass da alle Zeit haben für Studio und es sind natürlich auch sehr viel Kosten, die man sich dadurch einspart. Im Gegenzug muss man halt wieder viel mehr Zeit investieren, die eigene, ja. Weil dann kein Dritter da ist, der die Gitarren editiert, der das Reamping macht, also Reampen heißt, die DI-Gitarrenspur, also das trockene Gitarrensignal nochmal durch den Verstärker durchlaufen zu lassen. Und haben wir jetzt gemacht bei den letzten 11 Songs und werden wir voraussichtlich weiterhin so machen.
Ja. Du hast ja gesagt, das war am Anfang eine große Lernkurve, weil ja du dich nicht nur mit der Technik auseinandersetzt, sondern so Themen wie, wie mikrofoniere ich das, welche Mikros habe ich, welche Signalwege lege ich, wie kriege ich das rein, wie schaue ich, dass sich jeder dann hört beim Recorden, wie ordne ich die Tracks an, welche DAW verwende ich, wie schneide ich, wie pegel die ein, wie editiere ich dann, wie schaue ich, dass alles gut klingt, alles gestimmt ist, wie bearbeite ich das Richtung Channel Strip, Equalizing, Kompressor, bis hin zu wie mixe ich das, welche Klangvorstellungen habe ich und welche Vorstellungen, also welche Vorgaben habe ich oder haben wir dann oder habt ihr in dem Fall, bis hin zu, wenn ihr Mastering an und macht, wie vergesse ich dann das ganze Mixing, schaue es mir dann zweiten paar Ohren an oder höre es an mit Master das nochmal und hole nochmal die letzten 20% raus. Das sind ja nicht umsonst eigentlich 3 bis 4 Berufsfelder, wo Leute teilweise studieren, und kann mir vorstellen, dass das für manche überwältigend ist, wo man dann entweder Qualität einbußt, wenn man sagt, man kann sich nicht mit allem beschäftigen, man lernt dazu, man schaut, dass das irgendwie wächst, oder man sagt, es ist halt einfach ein bewusst anderer Sound oder ein roherer Sound. Oder, so wie ihr es beschrieben habt, man tickert sie da rein, man hat vielleicht Zeit und schaut, dass man dann gemeinsam irgendwie Energie investiert und schafft es dann trotzdem, dass dann zum Schluss alle zufrieden sind. Deswegen finde ich das voll cool, dass es bei euch so gut funktioniert hat.
In unserem Fall, also das Mixing und das Mastern, das geben wir ab. Also das machen wir nicht selber. Mhm. Weil das ist einfach, wie du gesagt hast, das ist wirklich ein Feld, wo Leute studieren und die das können und einfach Profis sind, und das bin ich bei weitem nicht in dem Feld. Und ich traue mich das auch nicht, aber wenn ich schon bei den Pre-Productions einen gewissen Mix mache, der gut klingt. Aber wenn es dann wirklich um einen fertigen Song geht, der auf einer CD oder auf Spotify oder sonst wo ist, dann geben wir das schon den Profis, sagen wir jetzt einmal. Aber alles davor, die Produktion, das machen wir.
Genau. Ja, selbst beim Recorden, also man sagt ja, es steht und fällt ja mit dem Recording. Also man kann ja quasi so nach dem Motto, der Riedel Ritschi hat das einmal gesagt, also er hat es nicht allein gesagt, aber ich kenne es von ihm, diese Aussage, so ein Mischpult oder ein digitales Mischpult, der DAW in dem Fall, ist ja keine Kläranlage. Also wenn man nicht gut recordet, dann kann daraus nicht was kurz werden. Wenn man gut recordet, dann wird daraus sehr wohl etwas viel, viel Cooleres. Und Schala, wie du gesagt hast, Tom Sound, also für Leute, die nicht wissen, was ein Tom ist oder wie man sich damit beschäftigen kann. Also wenn man sagt, Tom ist ungefähr so eine Tellergröße durchschnittlich, plus minus, und man legt dann ein Mikrofon drauf oder hin, das ungefähr so groß ist wie so eine kleine Gabel. Und dann muss man halt überlegen, in welchem Winkel, in welchem Abstand, in welcher Dimension, in welcher Ausführung man irgendwas hinlegt. Und das hat ja alles enorme Auswirkungen. Also das finde ich cool, dass ihr selbst da gesagt habt, ihr wart beim Studio, die das professionell machen, und trotz Revisionen, also ein, hey, das ist ein Vorschlag, wie klingt das? Nein, machen wir es anders. Habt ihr dann gesagt, nicht so unseres, wir machen es selber, weil dann wissen wir, wie wir es wollen, und dann haben wir die Zeit, das auszuprobieren, und dann funktioniert es auch.
Ja, gerade beim Drum-Recording ist es mittlerweile immer ein bisschen umstrittener. Gehe ich jetzt in ein Studio und nehme Drums auf oder nehme ich Samples?
Ja.
Und wir haben es uns, sage ich ganz offen und ehrlich, wir machen alles mit Drum-Samples. Mhm. Und es ist nicht einmal passiert, dass dann Leute zu mir herkommen sind und gefragt haben, wo sind die Drums recorded? Gar nicht. Haben wir alles gesampelt. Weil das Drum Recording ist einfach, es ist mühsam, es ist viel Arbeit, es ist viel zum Editieren, es ist einfach, Drum Recording war schon immer, ja, und sicher gibt es viele Verfechter, die sagen, na, es muss unbedingt ein echter Schlagzeug sein, es geht nicht anders, ja, soll wirklich jeder machen, wie es für sein, also wie es für ihn oder passt. Oder welche Musikrichtung ich mache.
Yeah.
Also dadurch, dass wir da eher in einem harten Genre sind, bei Post-Hardcore, Metal, ja, da passen Drum-Samples perfekt. Also viele große Bands machen das mittlerweile. Und es ist einfach mega convenient. Unser Drummer hat sein E-Schlagzeug zu Hause. Weil viele sagen, ja, das ist ja dann kein Schlagzeuger, der das einspielt. Ja, irgendwie aber schon, weil unser Drummer sitzt daheim mit seinem E-Schlagzeug und spielt da die MIDI-Noten ein. Und dann sitzen wir da und passen die MIDI-Noten so an, dass das dann zum Song passt und dass das auch dann klingt wie ein echtes Schlagzeug. Also gibt es die Velocity, die sagt aus, wie stark schlage ich jetzt auf das Becken oder auf die Snare oder Kick. Und wenn ich mich da ein bisschen auskenne und das so anpassen kann, dann klingt das auch mit guten Samples wie ein echtes Schlagzeug, weil ein recordetes Schlagzeug wird ja auch so viel editiert und angepasst, dass das dann auch nicht mehr wirklich so, sag ich jetzt mal, original klingt. Aber wie gesagt, kommt auf die Musikrichtung an und was ich für einen Schlagzeuger habe. Mhm. Genau, also in unserem Fall passt es perfekt, weil wir haben diese Woche, also die Drums haben wir schon, vor dem Sommer hatten wir die schon fertig. Und diese Woche haben wir noch ein Feel geändert bei einem Song, weil wir jetzt gemerkt haben, irgendwie passt das doch nicht so. Ja. Und da kann ich einfach hergehen und die MIDI-Noten ändern. Und ja, wenn ich die Drums jetzt schon im Sommer irgendwie recorded oder aufgenommen hätte, dann wäre das fix drinnen gewesen. Und dann habe ich da keine Möglichkeiten mehr im Nachhinein. Und somit, ja, für uns passt das perfekt so.
Ja, ja.
Und kann es jedem empfehlen, der noch ein bisschen struggelt. Ja, sagen wir mal, man soll Drums recorden, weil Samples ist ja nichts. Nein, es ist wurscht. Wenn man es passt für euch und es funktioniert für euch, nehmt Samples. Es merkt es. Ja. Von 90% der Hörer merken das nicht.
Ja, vor allem der Unterschied ist ja nicht zwischen ein Drums recorden und Drums abmikrofonieren, ist ja ein, ich recorde jetzt ja trotzdem Drums, weil es jetzt trotzdem ein Mensch an irgendeiner Ding, das er dem von E-Drums ist, das halt eine Vorgabe macht, das sich künstlerisch austobt. Und es, man drückt dann einfach dann auf einen Knopf und sagt, fertig, jetzt klingt's gut. Sondern es sind ja trotzdem dann Entscheidungen und Leute und Wissen und Gehör involviert, um das dann fein zu tunen, dass es gut klingt. Und vor allem beim Sampling, für Leute, die nicht wissen, was Sampling ist, Sampling ist quasi so ein, man nimmt ein gut klingendes Etwas, in dem Fall Schlagzeug, Tom, Snare oder halt irgendeine andere Trommel oder Instrument teilweise, das gut klingt und legt es über das andere drüber. Und entweder man ersetzt es und sagt, genauso wie der gespielt hat, bumm, zack, ist halt einfach ein anderes bumm, zack. Oder man mischt es halt rein, dass dann vielleicht ein natürliches Schlagzeug reinkommt. Und ey, du hast ja so Velocity schon genannt, da gibt es extrem viele Parameter, wie man das noch feintunen und irgendwie anpassen kann. Bis hin zu, es gibt ja kein ein Sample, sondern es gibt ja genauso viele Instrumente, es auf der Welt gibt es verschiedene Samples, richtig, die anders klingen. Da ist ja extrem viel Hirnschmalz involviert, das irgendwie so zu machen, dass es gut klingt. Und letztendlich gibt es auch viele Studios, die Samples verwenden. Oder andersrum, es gibt, glaube ich, kaum Studios, die keine Samples verwenden. Außer es ist wirklich ein extrem gut aufgenommen oder wir haben bewusst anderen Sound, aber selbst eben um so ein bisschen 20% Sample, 80% Live-Set, so, selbst solche Verhältnisse sind teilweise gegeben oder möglich. Ich würde gerne von dem Sample-Thema ein bisschen weggehen, weil du hast nämlich vorher schon so indirekt coole Überleitung gebaut, weil du gesagt habt, ihr habt ein Feel geändert von etwas, was ihr Monate vorher recorded habt. Und das stört mir extrem einerseits interessant vor, diese Möglichkeit zu haben, andererseits extrem auslaugend vor, weil ich mir vorstellen kann, dass man dann irgendwann einmal ausbrennt, weil der Song ist ja quasi immer da, immer zwei Mausklicks davon entfernt, irgendwas zu verändern. Wann kommt ihr als Band zu dem Punkt, wo ihr sagt, jetzt ist es fertig, jetzt machen wir nichts mehr, jetzt ist es perfekt oder jetzt ist es ausreichend und wann klangt ihr das nimmer an?
Es ist, glaube ich, eine Mindset-Geschichte. Und viel spielt da auch mit, wo ich jetzt zu mir sage, weil du arbeitest eh schon so lange an einem Song und wenn du dann irgendwo an dem Punkt bist, wo du dann sagst, der ist fertig, dann hast du gleich so eine große Ladung, die dich beschäftigt, kannst du mal ablegen. Und das hilft da extrem dabei. Und natürlich, wenn ich jetzt selber an den Song sitze und den selber produziere, ja, ist immer sehr verleitend, da und da noch was zu ändern. Wir hatten es eh beim anderen Song auch, wo wir jetzt kurz überlegt haben, okay, sollen wir da jetzt noch das ändern oder das ändern? Und ja, es ist schwierig, aber wie gesagt, es hilft. Also wichtig ist, dass man sich selber auch Deadlines setzt mit dem Ganzen. Und wenn ich die dann habe, und weiß, okay, dann du musst das fertig sein, dann ist das fertig, dann passt das. Und du bist ja, also ich bin ja nicht alleine, ich rede ja mit meinen Bandkollegen und versuche mir dann die Meinungen einzuholen und dann reden wir kurz drüber und dann ist eine Entscheidung da und das ist dann entschieden. Da gibt es dann kein Hin und Her mehr.
Ja, ja, ich stelle mir nämlich oft vor, dass es so ein ist wie, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder ist es umgekehrt, man sieht die Bäume vor lauter Wald nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine, aber ja. Wenn man quasi dann da sitzt, hey, das Drumfeld ist anders, probieren wir es so aus. Na, probieren wir nur die Idee und dann habe ich da 10 Variationen und dann sitzt man da zu 4, zu 5 da, hört sich alles an und alles klingt irgendwie cool, alles klingt okay, manche Sachen besser, manche Sachen anders. Und dann ist es halt ein, nehmen wir halt das oder schauen wir in nächste Woche, was dann sich gut anhört. Also ich für meinen Teil stelle mir das eben teilweise cool vor, die Möglichkeit zu haben, teilweise halt eben anstrengend vor. Aber wie du sagst, der Trick ist dann vielleicht einfach zu sagen, es gibt eine Deadline, vielleicht sogar bevor wir anfangen, das zu produzieren, wann wollen wir fertig sein, weil es gibt ja so das Gesetz, ein Projekt braucht immer so lange wie die Zeit, die man hat. Und man kann es in einer Woche schaffen und wenn man sich 2 Monate Zeit nimmt, dann schafft man es auch in 2 Monaten und am Ende wird es gleich knapp werden, weil man sich einfach gedanklich weiß man ungefähr, wie viel Zeit das man hat und wie weit das man anzahlen muss. Und wenn ihr sagt, ihr habt eine Deadline, ihr habt vielleicht schon mit Presswerken Kontakt für das Album oder ihr habt vielleicht schon, wisst, okay, dann habt ihr das Release-Konzert, eine Woche vorher muss da sein, dann habt ihr schon indirekt wahrscheinlich das nötige Tool geschaffen, um zu sagen, fuck das Drumfill, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir müssen weitergehen, weil es ist noch was anderes und noch wichtig quasi.
Ja, und das mit den Deadlines, das war jetzt bei uns so der Fall, weil es es alles so ergeben hat, wie es es ergeben hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es so nicht mehr machen und auch nicht unbedingt empfehlen, dass ich jetzt sage, passt, ich mache ein Album oder ich mache eine EP oder 2 Singles und da schon mein Release-Datum habe und alles drumherum und der Song ist noch nicht fertig. Würde ich auf keinen Fall nochmal so machen. Also was, wie sich zukünftig oder wie wir zukünftig eher machen werden wieder ist, wir schreiben die Songs, wir recorden sie, wir machen es fertig und dann kümmere ich mich um den Rest, weil es spielt ja im Musikbusiness und vor allem auch im Marketing so viel noch mit, was ich beachten muss, damit ich wirklich alles rausholen kann aus meinem Release. Und es ist viel angenehmer und ich habe einen viel besseren Fokus auf das, wenn der Rest schon fertig ist. Und das haben wir ein bisschen falsch gemacht diesmal und würde ich nicht mehr so machen. Also sollte irgendwann wieder ein Album kommen, ich weiß, dass ich jetzt, nachdem ich mal fertig bin für eine Zeit, werden wir das alles einmal fertig machen in Ruhe und sich Zeit lassen mit den Songs. Und wenn das fertig ist, dann kommt das andere. Und das ist auch meine Empfehlung an da draußen, wenn sie jetzt plant, ein Album oder EP oder eine Single zu machen. Lasst sich Zeit mit dem Song, gebt ihm die Aufmerksamkeit, die er braucht und die er verdient. Und dann kommen die weiteren Schritte.
Ja, ja. Das ist echt ein guter Punkt, um ein bisschen mehr die nur die Studioseite zu beleuchten, sondern inhaltlich sehr im Home Recording drinnen. Und ich glaube, viel, was wir vom Home Recording jetzt gehört haben, kann man auf Studio umleiten. Aber so prinzipiell zum Studio, was sind so Dinge, die sind anders? Vielleicht kannst du da so ein paar so Facts raushauen aus deiner Erfahrung.
Na, es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Studio ich bin und mit wem ich zusammenarbeite. Wenn ich sage, ich gehe ins Studio, dann muss halt vorher wirklich schon alles sitzen. Also da muss der Song auscheckt sein. Und das habe ich schon früher gesagt, empfehle ich sehr, eine Pre-Production vorher zu machen. Was im Studio anders ist, es kommt immer auf Studio drauf an. Manche Studios verrechnen pro Song, manche haben einen Stundensatz. Also wir waren nie in einem Studio, wo es nach Stundensatz verrechnet worden ist. Also da habe ich keine Erfahrung damit, wie sich das dann auf die Psyche auswirkt, ob ich dann irgendwie einen Druck habe und wenn ich gestresst bin, dann spiele ich schlechte Gitarre oder schlechter Schlagzeug. Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, empfehle ich eher ein Studio, was pro Song verrechnet. Weil dann ist das auch nicht so gestresst und gehen wir davon aus, man ist vorbereitet im Studio, dann sitzt man drin und man spielt das ein und wenn ich mit einer guten Person zusammenarbeite, die wird mir dann sagen, okay, na, der Take war nix, das nehmen wir nochmal auf oder der Take war geil, das war da und da ein bisschen was, aber das kann ich editieren, wir machen weiter. Es ist in der Hinsicht echt angenehm, weil du einen Profi da sitzen hast, der weiß, was er tut und du brauchst dich wirklich nur ums Recording kümmern. Also wirklich nur um das, was du einspielst und dann gehst du aus dem Studio raus und das war's für dich. Und wenn alles aufgenommen ist, dann wartest du ein paar Wochen auf den ersten Mix und du musst dich um sonst nichts mehr kümmern.
Das heißt, im Studio bin ich quasi in Anführungszeichen nur Musiker, ich gehe rein mit meinem Instrument.
Richtig.
Und spiele es so gut wie ich kann und kann auch mich darauf verlassen, wenn es nicht gut ist, habe ich eine neutrale Person, die mir sagt, dass es nicht gut war. Die man gleichzeitig auch sagen kann, hey, probier es so, probier mal es anders, probier mal das, geh mal auf einen Kaffee und dann komm wieder. Und beim Home Recording, wie du gesagt hast, wenn ich die Person bin, die ein Home Studio hat, dann schaue ich, dass ich quasi das alles läuft, dass alles gut klingt, ich bin im Kopf immer mit einem Laptop, wie schaut's aus, aha, scheiße, da ist irgendwas nicht cool, da müssen wir kurz passieren. da bin ich quasi nicht nur Musiker, sondern da bin ich halt zig andere Rollen auch. Und eben der Zeitfaktor ist eine große Rolle. Beim Home Recording, wie ihr, man kann mir so Zeit lassen, wie man will. Im Studio ist es üblicherweise so eine Woche oder Wochenende oder ein paar Tage. Und alles, was drinnen passiert, passiert. Und was nicht, muss man halt dann weiter buchen oder einfach sagen, gut, kommen halt zwei Songs weniger am Album rauf, wenn man will. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was du auch gesagt hast, was auch ein großer Unterschied ist, dass du ja nicht nur das Studio als Räumlichkeit buchst, wo du einspielst, sondern auch mit dem Studio quasi Leute mitbuchst, oder Anführungszeichen. Also sind Menschen immer da, die, wie du sagst, produzieren und das dann auch mischen oder vielleicht sogar mastern und auf alle Fälle auch eben dir beim Recorden, beim Aufbauen helfen. Was auch ein sehr wesentlicher Aspekt ist, dass du ja mit dem Mindset in das Studio gehst, mit, ja, die haben einen coolen Raum, der ist lässig, da können wir Wochenende verbringen, sondern eher ein, nein, ich buche hauptsächlich die Menschen, die da sind im Studio, damit die mich pushen, quasi einen Song besser aufzunehmen oder eben mir zu sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Was ich auch quasi im Hinterkopf haben muss, das ist ja ins Studio gehen ja nicht nur bedeutet, ein sperre mir irgendein Haus ein und komme mit Songs wieder raus, sondern eher ein gesamter Wirtschafts- oder Businessprozess oder ein zwischenmenschlicher Prozess, der stattfindet, wo man als Band nicht nur gemeinsam ist, sondern wo auch Leute von außen zusätzlich reinkommen und dann ihr Ding reinbringen. Und gerade beim Thema Producing, was ja immer so dieses ominöse, der Producer mit der Goldkette und Brusthaaren kommt dann in den Raum und hat nur mehr Dollarzeichen im Auge, so in der Richtung, ist ja sehr wohl, ja, glaube ich, eine Schlüsselfunktion von dem Ganzen, weil der Producer ja damit beauftragt wird, quasi den bestmöglichen Song rauszuholen und vor allem auch das Bestmögliche aus den MusikerInnen rauszuholen. Du hast ja vorher schon erwähnt, dass man immer mit quasi ins Studio gehen, wenn der Song fertig ist oder wenn der Song, dass man dem Song Zeit geben lassen muss, bevor man ins Studio geht, dass er da ist, wo er sein soll. Und dann, dass der Producer nochmal on top sagt, hey, cool, aber ich höre da vielleicht das, ich höre diese Einflüsse, willst du vielleicht nicht trotzdem das probieren? Oder ein, hey, spiel das anders, na, da geht noch mehr, ich spiele, du bist noch nicht so da, probier noch zwei, drei Takes, dass man dann durch diese äußerlichen Einflüsse ganz woanders ist, wo man quasi selbst nicht ist, wenn man den Song jetzt schon zwei Monate lang hört und einfach sagt, okay, na gut, dann ist halt jetzt so quasi. Was ja auch legitim ist, wenn ihr als Band so klare Vorstellungen habt, wie der Song sein soll und da wollt ihr hin, spielt es ein, seid beieinander, quatscht drüber, macht Entscheidungen, bam, fertig, das seid ihr. Das kann ja beim Producer genau in die andere Richtung gehen, dass dann am Ende ein Song rauskommt, wo du gesagt hast, ja, das sind nicht wir, das klingt nicht so, wie wir wollen, eigentlich wollten wir es anders haben. Ich weiß jetzt nicht, ja, ist sicher cool, aber wir hätten das wahrscheinlich anders gemacht, wenn wir nicht in dieser Stresssituation auch sind.
Ja, ich glaube, da muss man auf jeden Fall differenzieren. Also wir waren jetzt in dem Szenario, ich habe meine Songs fertig und ich gehe ins Studio, um diesen Song, so wie er ist, fertig zu machen. Und natürlich habe ich dann an Produzenten oder Engineer, je nachdem, welche Person da jetzt sitzt, weil manche produzieren dann auch ein bisschen mit, was ja nicht schlecht ist, weil dann bringt der Ideen rein, wo du sagst, ah ja, das ist wirklich cool, dann machen wir das so und dann noch ein Klavier dazu oder was auch immer. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich gehe in ein Studio mit einem Produzenten und mit Songideen und dann bin ich nicht eine Woche in dem Studio, sondern zwei Wochen. Das ist dann wieder eine Kostenfrage. Das machen die meisten großen Künstler. Die gehen nicht einfach nur zum Recorden ins Studio, sondern die schreiben dort die Songs und fangen dort erst zum Produzieren an und dann baut sich das Ganze auf und da sitzt nicht nur ein Produzent, sondern vielleicht drei Produzenten drinnen. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Kostenfrage. Also wenn ich Förderung bekommen habe oder wirklich viel Geld auf der Seite habe und sage, ich habe geile Ideen, ich würde es allerbeste draus machen und hole mir zwei Top-Producer dazu und geht zwei Wochen ins Studio. Natürlich auch mega geil. Wenn man die Möglichkeit hat, wieso nicht? Ja, haben wir noch nie gemacht. Würde ich, glaube ich, irgendwann schon gerne mal machen. Ja, das meine ich differenzieren, was genau will ich machen? Was ist mein Ziel? Was will ich hinaus? Und dann gibt es eben noch diesen Zwischenschritt. Es gibt auch Studios in Wien, wo kein Engineer drinnen ist, wo ich als Band hingehen kann, wenn ich jetzt nicht das Equipment habe, um Home Recording zu machen. Und ich nehme trotzdem selber auf und produziere trotzdem selber mit dem Studio, was ich mir da gemietet habe. Also das gibt es ja auch noch. Das ist dann so der Zwischenschritt zwischen Studio und komplett Home Recording. Mhm. Ja.
Und vielleicht auch noch die andere Seite mit, ich habe ein Home-Studio oder ich will daheim recorden, weil ich mich wohlfühle und ich will diese gemütliche Atmosphäre und ich habe einen coolen Produzenten, mit dem ich mich gut verstehe, oder ich weiß, hey, bei dieser anderen Band, bei dem Album, was mir voll gut gefällt, wo ich sage, klanglich taugt mir das, da möchte ich hin, da war vielleicht auch Produzent, Produzentin, ich lade mir die ein zu mir daheim ins Home-Studio. Also ich brauche, es ist auch nicht diese quasi diese Fähigkeit oder diese Ressource, Produzent, Produzentin oder Recording Engineer nicht gebunden an ein Studio, sondern die können ja auch sehr wohl ins Home-Studio gehen, wenn du sagst, wie du es vorher beschrieben hast, ich will lieber daheim aufnehmen, vielleicht in einem längeren Prozess, dass ich sage, ich habe einmal eine Woche, wo jeden Abend die Band zusammenkommt, recordet und dann am Sonntag hat man sich das, was quasi passiert ist, an, lädt sich den Producer, Producerin ein, die dann Senf dazu gibt und dann arbeitet das einfach nur Zeit. Ist ja auch wahrscheinlich ein cooler Kompromiss, auf das man auch nicht sofort denkt. Oder eben man sagt bewusst, ja, ich will ein Studio, weil ich will quasi jetzt 3 Doc kompakt haben, wo ich das ein Spiel einsinge und ich will bewusst diese Momentaufnahme. Und ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Perspektive, eben zu unterscheiden, unabhängig davon, ob ich zu Hause recorde, in einem Studio recorde, ob ich mit externen ProduzentInnen recorde oder intern in der Band recorde oder eben produziere. Eben, wo du gesagt hast, zu wissen, was will man überhaupt? Will man sagen, die Songs sind da, wo sie sind, Punkt. Und ich will jetzt eine Momentaufnahme machen und da, wo wir jetzt sind, quasi diesen Meilenstein zu setzen und dann weiterzugehen und dann halt in 10 Monaten später oder wann auch immer bewusst zu sagen, jetzt klingen wir halt anders, aber damals waren wir so, war auch cool und jetzt spielen wir die Songs live sowieso ganz anders und es ist ein ganz cooler Kontrast oder eine coole Reise. Oder wie man eher das andere zu sagen, wir wollen bewusst, dass die Songs arbeiten und leben und so dieses Recorden, das Aufnehmen ist nicht bewusst eine Momentaufnahme, sondern das an sich erzählt eine Geschichte, weil wir sagen, hey, Schlagzeug ist im Frühling entstanden und dann sind die Gitarren später entstanden, dann haben wir das nochmal verändert und schon bei diesem Erzählen und bei diesem Prozess passiert ja auch so viel, was ja auch einen ganz eigenen Reiz hat irgendwie, was man auch sicher voll interessant finde, vor allem, wenn du sagst, ich habe da nochmal das viel getauscht, was ja eigentlich eine Kleinigkeit ist, aber ich finde es sehr interessant, dann diese unter Anführungszeichen alten Sachen, die halt schon ein paar Wochen alt sind, nochmal anzuhorchen mit einem anderen Ohr und zu sagen, hey, wie könnte das noch anders klingen? Wie kann man das noch besser machen? Was ja nicht möglich wäre, wenn man das an einem Tag recorded hätte, weil dann sagt man einfach, Sanctus, fertig, geht nicht mehr anders.
Und was mir noch eingefallen ist, wenn wir vor geredet haben, wenn du jetzt eine dritte Person dabei hast, die einen pusht, unter Anführungszeichen, es ist auch eine große Persönlichkeitsfrage, was brauche ich zum Recorden? Weil es gehört schon eine gewisse, sagen wir jetzt mal, Disziplin dazu, yeah, oder dass ich mich selber pushe, dass ich jetzt sage, ja, ich gebe da jetzt vor jedem Song einen neuen Seitensatz auf meinen Bass oder auf meine Gitarre rauf, stimmt das regelmäßig und spielt das gut ein. Also da muss man dann selber dran sein und die Aufgabe vom Engineer übernehmen, der da sagt, hast du neue Seiten aufgegeben? Hast du gestimmt? Hast du das gemacht? Hast du die Gitarre eingestellt? Das und das und das. Das muss ich dann schon selber schauen und mich selber bei der Nase nehmen und das auch dann wirklich so durchziehen und machen und nicht da leichtsinnig und unsauber einspielen, weil wir haben ja vorher gesagt, wenn Müll drinnen ist, kannst du nicht mehr viel im Nachhinein dann mehr draus machen, egal wie gut dann der Mixing- oder Mastering-Engineer ist. Ja.
Vor allem, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, eben, weil du das vorher angesprochen hast in eurer Bandgeschichte, dass es jetzt nicht schlecht ist, daheim zu recorden, weil viele Leute eben sagen, nur im Studio schafft man es und wenn man gut ist, wenn man es quasi geschafft hat oder erreicht hat, war man auch im Studio und nur die Songs kommen ins Radio und alles, was daheim ist, klingt sowieso noch daheim und nicht gut. Und ich habe so bewusst gesagt, euch hat nächster Schritt in der Bandentwicklung, damit ihr quasi zu einer besseren Version eurer selbst werdet, um es ein bisschen esoterischer zu sagen, geht nur daheim. Und das ist ja nicht abwertend gemeint, sondern das ist, ihr braucht genau diese Freiheit und diesen Raum, um euch zu entfalten. Und ihr im Studio wäret ihr eingeschränkt gewesen. Eben für andere Leute ist es vielleicht genau andersrum. Die brauchen diese quasi diese Einschränkung, diese Zwangsjacke, in Anführungszeichen, um besser zu werden. Aber es hat äußere Daseinsberechtigung. Man kennt halt immer diese Geschichten mit, ja, die eine Band, AC/DC, die war eine Woche im Studio, dann ist ein Album rausgekommen und die haben das da alles geschrieben und die haben sie da im Studio angesoffen und eingeracht und dann war das äußere lästige Zeit. War vielleicht einmal so. Aber jetzt ist es so, dass eben viele Bands gerade dieses Intime, Gemütliche wollen, dieses gemeinsam ungezwungen Songs schreiben und wenn der Song nicht da ist, dann muss man das erst nächste Woche probieren. Und viele Songs, die aktuell überall laufen, in Playlists, in Radio oder halt die Leute so hören, die sind auch zu Hause entstanden und das wissen halt viele Leute einfach gar nicht, weil sie es einfach nicht hören. Also das macht natürlich keinen Unterschied, ob der jetzt im Schlafzimmer daheim entstanden ist oder halt in einem fetten britischen Abbey Road Studio.
Richtig. Und was ich auch mitbekomme, weil die Möglichkeiten jetzt endlos sind, viele Musiker machen das im Tourbus. Die haben ein Laptop-Interface und alles mit, was man braucht, ja, und machen das im Tourbus, weil die sitzen da und fahren und wie kann man die Zeit dann besser nutzen, als wie im Tourbus dann Songs zu schreiben, Pre-Production zu machen oder zu recorden.
Vor allem von der Erzählung, man hört ja nur, ja, der Song, den haben wir im Tourbus geschrieben, wie du sagst, oder den Song haben wir Backstage geschrieben, oder da sind wir beieinander gewesen im Restaurant, haben wir den Song geschrieben. Ja, aber dass die Geschichte oft weitergeht und dann es oft heißt, hey, hab ich ein Mikro mit, warte, steht da kurz ein Mikro vor die Vocals, vor die Vocals, also vor der Gesicht oder vor der Gitarre, spielt es nur schon ein, ist ja damit er eigentlich eng verheiratet, weil er gerade im Moment das so da war. Und das sind oft gerade die coolen Geschichten an Alben, wenn dann sagt, der eine Song ist besonders, weil der ist nicht nur im Tourbus geschrieben worden, sondern den haben wir auch im Tourbus aufgenommen, weil gerade alles der Raum, der Platz da war. Ich glaube, das ist eher Klassiker, den viele Menschen wissen, aber zum Beispiel Billie Eilish hat keinen ihrer Songs im Studio eingespielt oder eingesungen. Wobei, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt aus dem Fenster lehnen will und sagen will, keinen Song, aber gerade die berühmtesten, die beliebtesten und die meisten Songs sind halt mit ihrem Bruder, der ihr Produzent ist, im Schlafzimmer entstanden. Also Billie Eilish, die Bad Guy-Frau, falls die Leute Billie Eilish nicht kennen als Namen, was man jetzt auch nicht wirklich hört, weil der Song läuft neben anderen Songs überall, die vielleicht nicht im Schlafzimmer aufgenommen worden sind.
Vielleicht gehen nur kurz in unseren Prozessen, wie wir es dann schlussendlich gemacht, ja, haben. Also das Recording vom Album, wir waren nie zur selben Zeit alle in einem Raum und haben aufgenommen. Wie ich schon gesagt habe, unser Schlagzeuger hat es daheim am Schlagzeug gemacht und die anderen Bandmitglieder waren dann bei mir zu Hause. Dann hat einer nach dem anderen in seinen Part eingespielt. Ich habe die Gitarren eingespielt. Und davor waren wir aber, weil wir es trotzdem wichtig finden und weil es einem als Band wirklich so viel gibt und einen so zusammenschweißt, wir sind für 4 oder 5 Tage sind wir einfach weggefahren, aufs Land raus, irgendwo hin, glaube ich, in Oberösterreich.
Ja, Bandurlaub. Oh,
genau, Bandurlaub, haben unser ganzes Equipment mitgenommen, haben uns in einer Hütte alles aufgebaut und haben dort ein Songwriting und Pre-Production gemacht. Und ist auch was ich jeder Band empfehlen kann, sowas mal zu machen. Man muss jetzt nicht professionell recorden dort. Natürlich, wenn die Möglichkeit da ist, ja, wieso nicht, kann man natürlich auch gleich machen, Pre-Production und gleich recorden. Geht natürlich auch. Aber so für die Band-Chemie ist das einfach eins von den besten Sachen, was ich machen kann.
Ja.
Und so, wenn die Songs dann so gemeinsam entstehen und wachsen und jeder bringt so sein Part rein, ist das natürlich super. Nachdem wir dann die Instrumente drinnen gehabt haben und recorded haben, haben wir die Vocals extern gemacht. Also da sind wir dann eigentlich schon in ein Studio gegangen, weil ich mit Vocals zu wenig auskenne, was das Recording und auch das Editieren und Stimmen, das Nachstimmen betrifft. Vor allem, wenn man moderne Musik macht, ein bisschen Nachstimmen und Editieren gehört da auch immer dazu. Mhm. Da waren wir dann bei einem guten Freund im Studio, der das wirklich top macht. Genau. Und wie ich schon vorher gesagt habe, das Editieren dann, das machen dann auch wir. Mhm. Und auch das Reampen. Wichtig ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme zu Hause auf, vor allem bei den Gitarren und beim Bass, eine DI-Spur aufzunehmen. DI-Spur ist einfach das trockene Signal von der Gitarre, damit ich nachher immer die Möglichkeit habe, den Amp-Sound zu wechseln und anders zu reampen. Also ich nehme von Haus aus immer nur die DI-Spur auf und mache das Monitoring dann mit einem Plugin, mit einem Amp-Sim, also einem virtuellen Verstärker,
ja,
in der DAW drinnen. Und im Nachhinein schaue ich dann, okay, welcher Sound passt da perfekt und du dann mit einem Camper reampen. Und genau, wenn das dann alles fertig ist und editiert ist und sortiert ist, geht das dann zu einem externen Mixing- und Mastering-Engineer. Der hört das nochmal mit neuen Ohren und mit seinen Ohren. Und ja, bin ich eher der Fan davon, dass man seine Songs nicht selber mischt und mastert.
Ja, ja.
Kann man natürlich machen, wenn es für einen passt. Und Aber für mich ist das überhaupt nichts. Das gebe ich dann lieber ab. Und
ja.
Genau. Und so hat es dann für uns bei den letzten Songs, die wir so gemacht haben, perfekt gepasst. Wir hatten eine Revision beim Mixing und Mastering, was wir sonst nie hatten. Genau.
Also ich glaube, das Wichtige ist ja, dass ihr einen Weg für euch gefunden habt, wie es für euch funktioniert aufgrund von anderen Erfahrungen und euer Ding draus gemacht habt, das halt die Wände dann zu machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist für euch, liebe Backstages, dass ihr euren Weg findet, dass ihr mit euch oder mit eurer Band einfach sagt, was brauchen wir, probieren wir das aus, quatschen einmal mit dem, schauen wir uns das einmal an, probieren wir das einmal, machen wir einen Bandausflug, Songwriting dort, gehen wir mal ins Studio, recorden wir mal daheim, machen wir Pre-Productions, schreiben wir im Studio, einfach mal alles ausprobieren, weil dann findet man eigentlich dann das Ideal heraus oder einen kreativen Prozess heraus, wie man dann die bestmöglichen Songs oder die coolsten Songs oder die Songs schreibt oder aufnimmt, womit man sich am wohlsten fühlt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich würde jetzt nur gesondert ein paar Fragen stellen. Wir haben eben ein paar Fragen von der Community mitgenommen, die wir wahrscheinlich schon vielleicht besprochen haben. Und wenn nicht, dann können wir es nur kurz besprechen. Und wenn wir schon besprochen haben, dann können wir es quasi abhaken als haben wir erledigt in unserer How-to-Home-Recording oder Studio-Checklist versus Folge Zeugs, Dingsen. So, erste Frage. Wie entscheidest du, welche Schritte du selber machst und welche du an Profis abgibst?
Einfach das, was ich mir zutraue und wo ich weiß, okay, das kann ich, und beim anderen, wo ich weiß, ja, das gebe ich lieber ab, das will ich nicht selber machen, weil ich weiß, dass das dann nicht so gut rauskommt, wie ich oder wir das gerne hätten. Das ist in unserem Fall eben die Vocal Production und das Mixing und Mastering, genau. Mhm. Und muss jeder für sich selber entscheiden, wo fängt es an und wo hört es auf. Weil es kann ja schon beim Gitarren-Editieren aufhören, dass ich sage, das bieten auch viele Studios an, da ist ja jede Möglichkeit dabei, dass ich sage, ich schicke die Stems oder die Spuren, aber uneditiert und lass es den Mixing Mastering Engineer dann editieren.
Ja, genau. Macht ihr Pre-Production und Home Recordings?
Ja, haben wir besprochen. Ja, also
wie recordest du Gitarren? VST, Amp, zum Beispiel Camper Direct, Mikro an der Box?
Die Gitarren nehme ich mit Camper auf, die Eispur aber nur. Und wie ich schon vorher gesagt habe, das Monitoring vom Gitarren sind, mache ich dann mit einem Plugin oder einer VST eben. Da kann ich sehr die von Neural DSP empfehlen, die sind da wirklich spitze. Und wie ich schon vorher gesagt habe, immer eine DI-Spur von der Gitarre mitrecorden. Man braucht jetzt nicht zwingend einen Camper, um eine gute DI-Spur zu recorden. Die meisten Interfaces, auch budget-friendly Interfaces von Focusrite oder Presonus zum Beispiel, funktionieren da schon sehr gut. Wenn ich eine gute DI-Box noch zusätzlich habe zum Interface, dann kann man die auf jeden Fall auch verwenden. Aber heutzutage reicht es mit einem halbwegs vernünftigen Interface, dass ich da gute Gitarren aufnehmen kann. Mhm. Weil auch gefragt worden ist, mit Mikrofon an der Box ist eher was ich nicht empfehle, aber natürlich auch wieder Geschmackssache ist, weil Röhrenverstärker sicher haben die was Eigenes und ich liebe Röhrenverstärker nach wie vor, aber sie sind mir zu variabel für einen konsistenten Gitarrensound, weil das Mikro kann dann irgendwie ein bisschen verrutschen, irgendwie kann beim Knob ankommen, die Röhren klingen unterschiedlich bei einer gewissen Temperatur, und dadurch, dass uns konsistenter Sound durch den Song oder durchs Album wichtig ist, gehen wir den digitalen Weg und machen mit Mikrofonieren absolut gar nichts. Also wir machen alles digital, außer eben die Vocals. Die singen wir schon am Mikrofon.
Ja, ja. Ich fahre gerade auf, also bevor ich die letzte Frage vorlese, dass wir relativ viel so Gear-Dinge jetzt einfach verwenden, die für uns eh irgendwie selbstverständlich sind, die aber vielleicht Leute nicht wissen. Ich würde es vielleicht einmal ganz bämisch nochmal zusammenfassen. Also ihr spielt quasi mit echten Instrumenten quasi über eine Schnittstelle direkt in den Laptop oder in den PC, hört euch selbst mit Kopfhörern, was den Vorteil hat, dass es halbwegs leise ist. Im PC könnt ihr euch einstellen, wie ihr alle euch gegenseitig hört, könnt eure Sounds, Verstärker, Verzerrungen etc. simulieren, emulieren.
Richtig.
Es ist aber alles aufgenommen, aber so, dass ihr quasi im Nachhinein noch alles nach Belieben verändern könnt, indem ihr sagt, ihr nehmt das Signal und reampt das, also schickt es wieder über einen Verstärker drüber oder vielleicht eben, wenn man will, über einen echten Verstärker oder über ein Effektgerät, ein externes oder über ein Plugin oder wie auch immer, dass man quasi beim Aufnehmen einfach nur sich aufs Spielen konzentrieren kann. Im Nachhinein macht man dann noch Entscheidungen, wie kann das klingen, wo verändert man sich. Und was mir auch noch eingefallen ist, was ja gerade oft im Studio interessant ist, ist so diese Wand an Technik, dieses ganze analoge Rack-Gear mit Röhren und Klump und Zeug und was alles unleistbar teuer ist, wo ja viele eben bewusst ins Studio gehen, weil sie das mitverwenden wollen. Aber das haben wir jetzt überhaupt nicht angeschnitten, diese Diskussion, dieses digital emuliert versus echt und analog und Röhre und warm und authentisch versus bearbeitet, Nullen und Einsen, bäh, hat alles Vor- und Nachteile. Und wenn euch das interessiert, liebe Backstages, dann schreibt es in der Vorlauf in die Kommentare, dann machen wir dann nochmal eine eigene Folge drüber. Aber nur so am Rande, jetzt haben wir, also vor allem, wenn heute Begriffe da waren, die irgendwie interessant für euch sind, dann können wir die nochmal gesondert auf Social Media oder so kurz zusammenfassen und erklären. Aber es spielt da halt im Prozess relativ viel Wissen und Gear und Technik und Know-how mit, das wir jetzt wahrscheinlich in einer Folge jetzt nicht wirklich alles erklären können. Also sorry. So, letzte Frage. Ab wann wird teures Equipment nur noch zu einer Geschmacksfrage? Da sind wir wieder dabei.
Ja, schwierige Frage.
Ja.
Nehmt das, was für euch passt und womit ihr euch wohlfühlt. Und wenn es zu teuer ist oder die Möglichkeit fehlt, schauen. Irgendwo findet man immer die Möglichkeit, dass es passt. Ja. Dass man sich dann was auspackt oder sonst irgendwas. Also ja, wir haben jetzt auch bei Gott nicht die teuersten Sachen zu Hause fürs Home Recording. Mhm. Wir haben Standard 0815 Home Recording Ausstattung. Nichts Besonderes. Und mit dem funktioniert es auch.
Ja. Ich glaube, wenn man sich Zeit hat und spielt, dann kann man aus allem was Gutes rausholen. Einfacher geht es wahrscheinlich mit, in Anführungszeichen, teuren oder besseren Sachen. Ob dann das Price-Tag irgendwas rechtfertigt, ist dann eine andere Diskussion, aber eben, wie du sagst, wir einen Weg finden und vielleicht, man kann sich Dinge ausborgen oder einfach viel über YouTube und Online-Sachen einfach auschecken, wie man was cool beherrschen kann.
Also Instrumente und die Stimme, das ist wichtig. Also mit irgendeiner billigen Gitarre, die nicht eingestellt ist oder einen billigen Bass, der nicht eingestellt ist und nicht serviciert ist, ja, wird nichts Schönes rauskommen. Also man kann natürlich auch mit Budget-Instrumenten, die so gut einstellen und so weit, wie es möglich ist, herrichten, dass man dann trotzdem ein super Recording hat.
Ja, ja.
Wir haben jetzt auch keine teuren Instrumente verwendet, bei Gott nein.
Mhm.
Und das passt trotzdem. Und wenn ich keinen teuren Pass, keinen super Bass habe oder wenn ich gar keinen Bass zur Verfügung habe, nehmt Samples. Nehmt Samples. Yes. Man hört es nicht.
Yeah. Glaubt's mal. Finde ich sehr gut, weil jetzt haben wir quasi einen Kreis geschlossen zum Anfang der Folge.
Genau.
Bevor wir aber aufhören, wir haben es eh schon immer wieder angesprochen bezüglich Album. Jetzt würde ich nämlich kurz den Ball nochmal zu dir geben. Wenn du willst, dann kannst du jetzt sehr gerne Werbung machen für irgendetwas Neues, was bald erscheinen wird bei euch oder irgendwas, worauf du allgemein Werbung machen willst.
Ja, sehr gerne. Und zwar kommt am 28. Februar unser neues Album, Everything That Won't Remain. Es sind 11 Songs auf diesem Album, 11 Songs, die wir eben selber produziert haben. Und ja, Pre-Order ist noch möglich. Sag jetzt nochmal. Und würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr das Album dann zum Release auscheckt und vielleicht Zeit habt zur Release-Show am 11. April beim Chorfest in die Szene Wien vorbeizukommen. Aber da haben wir eh noch was für euch.
Ja, du sagst das, das ist schon ein ganz heißer Tipp, weil wir haben das übliche Gewinnspiel, das ja wie üblich auf Social Media stattfindet. Mehr dazu auf Social Media. Aber was kann man denn da gewinnen am Gewinnspiel?
Und zwar kann man gewinnen 2 Tickets für unser Release-Show beim Chorfest in der Szene Wien am 11. April. Wie ihr teilnehmt, wird sie jetzt gleich erfahren, weil ich weiß nicht.
Werdet ihr gleich auf Social Media erfahren. Also unbedingt uns auf Instagram folgen, dann werdet ihr erfahren, wie man die Tickets gewinnen kann. So, Tobi, du warst jetzt relativ lang da, wir haben viel geredet. Jetzt würde ich dich nur fragen, wenn du jetzt eine Folge Backstage Café hörst, wen würdest du gern reden hören? Wo sagst du, die Person ist so interessant, die würdest du gerne mal sitzen sehen? Oder das Thema ist so interessant, fragst du dann immer jemanden? Das kann also irgendjemand Ausgefallenes sein, der gar nicht von da ist oder der gar nicht mehr lebt. Einfach nur so ein, kann auch rein hypothetisch sein.
Ah, okay, also wirklich komplett frei.
Ein Wunschgast, wenn es jemand ist, wo man sagt, dann kann man anrufen und als Gast herzitieren oder einladen. Puh, auch cool, aber...
Es hätte mich vorher fragen müssen, hätte jetzt wenigstens eine Stunde Zeit gehabt, um mich verlegen. Aber boah, das ist eine echt schwere Frage. Wenn mir jetzt das erste einfällt und von dem ich mir auch sehr viel anschaue und man dann auf jeden Fall auch den Podcast dazu anhören würde, ist Adam Norley Getgood.
Ah ja.
Ja. Auch sehr bekannter Bassist und Produzent und alles eigentlich, was der alles macht. Und von dem habe ich auch viel gelernt, sozusagen, auch was das Recording und das Editieren und alles betrifft und ein bisschen Mixing in die Richtung. Und ja, der wäre, glaube ich, ein echt sehr cooler Gast.
Ja. Ne? Schauen wir auch regelmäßig Videos von ihm an, sehr inspirierend. Also Nolle, falls du Deutsch kannst und das hörst und siehst, dann freu dich auf unsere Einladung. Ja. Abschließend würde ich nur sehr gerne, würde ich sagen, so, jetzt habe ich es rausgesagt. So. Abschließend würde ich nur Danke sagen. Danke, dass du da warst, dass du mit mir das Thema Home Recording versus Studio beleuchtet hast und vor allem euren Werdegang, euren Prozess geteilt hast und sicher einigen Menschen da draußen, die sich jetzt fragen, ob sie zu Hause recorden und im Studio, ein bisschen Klarheit gebracht hast. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Sehr viel
Spaß gemacht.
Ja. Ja, sehr gern, sehr gern. Und wir sehen uns. Ciao.
Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von Biz Sounds.